Liebe Freunde und Teilnehmer an unserer Expedition Bibeldurchquerung. Als Ergänzung zum bisherigen Material, das wir zum Buch Josua ausgesendet haben, möchte ich heute über das Thema sprechen: Ich weiß, was er sich von mir denkt. Gemeinschaftsstörende Fantasie, dargestellt an Josua 22. Es ist verblüffend, aber immer wieder stößt man darauf, dass die uralten Geschichten, die in der Bibel erzählt werden, ein allgemein menschliches Thema sichtbar machen, das bis heute akut ist und vielleicht heute erst analysiert und als besonders wichtig erkannt wird. So stolpert man in Josua Kapitel 22 über einen wichtigen Aspekt des Sich-Verstehen-Könnens. Man nennt es im Fachjargon der Kommunikationspsychologie Fantasien. Hier ist der Begriff Fantasie natürlich in einem ganz spezifischen Sinn verwendet. Aber was genau ist damit gemeint? Da lohnt es sich, die sehr bekannte Geschichte mit dem Hammer vorzulesen, die durch das Buch von Paul Watzlawick, Anleitungen zum Unglücklichsein, auf der ganzen Welt berühmt geworden ist. Also die Geschichte mit dem Hammer. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann hinüberzugehen und ihn auszubohren. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt. Und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan. Er bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat, jetzt reicht's mir. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Doch noch bevor er guten Tag sagen konnte, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. Schauen wir uns kurz an, was da abläuft. In einer Beziehung tritt eine Verunsicherung auf. Hier heißt es: Der Nachbar hat mich nur so flüchtig gegrüßt. Was hat er? Dann denkt man sich etwas. Und zwar denkt man sich, ich weiß, was der über mich denkt. Es bleibt ungeklärt, ob der andere das wirklich denkt. Aber man geht davon aus, dass es so ist. Und dann kommen die Emotionen hinein. Die Emotionen schaukeln sich auf, man wird zornig. Der Nachbar bildet sich ein, dass man auf ihn angewiesen sei. Die Emotionen werden zu Worten und Taten. Der Mann schreit seinen Nachbarn an, behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. Also nochmal, Fantasien bedeutet hier, man denkt, dass man weiß, was sich der andere über einen denkt. Man klärt das aber nicht oder findet keine Gelegenheit, das zu klären und reagiert so, wie wenn der andere sich wirklich das gedacht hätte. Solche Fantasien sind allgegenwärtig in menschlichen Beziehungen, vor allem wenn sie eine Verunsicherung einstellt. Das ist aber viel häufiger, als man meinen könnte. Da ist der junge Mann mit dunkler Hautfarbe, der zum ersten Mal in die Klasse tritt. Da ist die Frau aus Sachsen, die beruflich nach Bayern gekommen ist. Da ist der Österreicher, der nach Deutschland kommt. Der Facharbeiter vor dem Akademiker mit Doktortitel. In vielen Fällen regeln sich mögliche Probleme einigermaßen von selbst. In manchen Fällen aber dringen die Fantasien störend in die Beziehung ein. Ich kann mir denken, was sich der andere denkt. Nein, ich bin mir sicher, dass der das über mich denkt. Wie gesagt, es bringt in unsere Beziehungen am Arbeitsplatz, unter Freunden, in der Familie, in der christlichen Gemeinde, und das alles macht das Leben unnötig schwer. Nun habe ich schon angekündigt, dass wir in Josua 22 so ein Beispiel haben, wie eine Fantasie beinahe schlecht ausgegangen wäre. Ich lese zuerst einmal den Text Josua 22 in Auswahl und stark gekürzt nach der Gute Nachricht Bibel. Die Rubeniter, die Gaditer und der halbe Stamm Manasse hatten auf einen Befehl des Herrn, der durch Mose ergangen war, das Land Gilead im Ostjordanland in Besitz genommen. Und so verließen sie die anderen Israeliten und zogen in das Land, das ihnen nun gehörte. Als sie zu den Steinkreisen am Jordan kamen, die noch im Land Kanaan liegen, errichteten sie dort am Jordan einen Altar von stattlichem Aussehen. Als die Israeliten das hörten, versammelte sich die ganze Gemeinde in Shiloh, um gegen sie ins Feld zu ziehen. Die Israeliten schickten den Priester Pinchas mit den Heerführern der Stämme zu den Rubenitern und Gaditern und zum halben Stamm Manasse in Gilead. Als sie zu ihnen kamen, sagten sie zu ihnen: So hat die ganze Gemeinde des Herrn gesagt. Was soll denn dieser Treuebruch bedeuten, den ihr gegen den Gott Israels begeht, indem ihr euch heute vom Herrn abwendet, indem ihr euch einen Altar errichtet und euch heute dadurch gegen den Herrn auflehnt? Wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, wird sich dein Zorn morgen gegen die ganze Gemeinde Israel richten. Ist nicht sein Zorn über die ganze Gemeinde Israel gekommen, als sich Achan treulos an dem Gut vergriffen hatte, das dem Untergang geweiht war? Darauf antworteten die Rubeniter, die Gaditer und der halbe Stamm Manasse: Gott, ja, Gott, der Herr, er weiß es und Israel soll es wissen. Wenn das Untreue, wenn das Auflehnung gegen den Herrn war, dann soll er uns heute nicht helfen. Nein, wir haben das nur aus Sorge getan, und zwar aus folgender Überlegung: Eure Söhne könnten morgen zu unseren Söhnen sagen: Was habt ihr mit dem Herrn, dem Gott Israels, zu tun? Als Grenze hat der Herr den Jordan zwischen uns und euch gelegt. Ihr habt keinen Anteil am Herrn. So könnten eure Söhne unsere Söhne davon abhalten, den Herrn zu fürchten. Deshalb sagten wir uns: Wir wollen einen Altar errichten, nicht für Brandopfer und nicht für Schlachtopfer. Er soll vielmehr ein Zeuge sein zwischen uns und euch und zwischen den Generationen nach uns, dafür, dass wir den Dienst vor dem Angesicht des Herrn durch Brandopfer, Schlachtopfer und Heilsopfer verrichten dürfen. Es sei fern von uns, dass wir uns gegen den Herrn auflehnen, indem wir einen zweiten Altar für Brandopfer, Speiseopfer und Schlachtopfer neben dem Altar des Herrn, unseres Gottes, errichten, der vor seiner Wohnstätte steht. Als der Priester Pinchas und die Oberhäupter der Gemeinde, die bei ihm waren, hörten, was die Rubeniter, Gaditer und Manassiter sagten, waren sie damit einverstanden. Und der Priester Pinchas sagte zu ihnen: Jetzt wissen wir, dass der Herr mitten unter uns ist, denn ihr habt keinen solchen Treuebruch gegen den Herrn begangen. Dadurch habt ihr die Israeliten vor der strafenden Hand des Herrn bewahrt. Dann kehrten der Priester und die anderen ins Land Kanaan zu den Israeliten zurück. Sie berichteten ihnen alles, und die Israeliten priesen Gott und dachten nicht mehr daran, gegen die anderen ins Feld zu ziehen und das Land zu verwüsten, in dem sie wohnten. Was uns sofort ins Auge springt bei dieser Geschichte, ist der schwer verständliche Automatismus. Die Israeliten hören, die zweieinhalb Stämme bauen einen Altar und rüsten zum Krieg. Es ist klar, die Israeliten haben sich etwas gedacht. Sie dachten, sie wüssten genau, was sich die anderen gedacht hatten, als sie die Steine aufeinander schichteten. Gott sei Dank kommt es zu einem Gespräch, in dem sich alles klärt. Am Ende sind alle erleichtert und glücklich, dass sie miteinander geredet haben und es nicht zu Mord und Totschlag gekommen war. Schauen wir uns drei typische Phasen an, die wir auch in unserer Geschichte auffinden können. Die erste Phase ist die Unsicherheit, wie der andere zu mir steht. Die lösen Fantasien aus, was der andere sich über mich denkt. Unter den Israeliten gab es eine Verunsicherung. Bei der Eroberung des Landes hatten die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse entschieden, sich im Ostjordanland anzusiedeln. Da entstand die Unsicherheit. Wollen die sich absetzen? Wollen sie nicht mehr Seite an Seite mit den anderen Stämmen kämpfen? Die zweieinhalb Stämme sind zwar mit den anderen gezogen, bis das Land erobert war und alle ihr Stammland eingenommen hatten. Trotzdem war die Saat des Misstrauens gesät. Solche Verunsicherungen sind der Mutterboden für Fantasien. Wie steht der andere zu mir? Was denkt der über mich? Ein neuer Kollege kommt ins Büroteam dazu. Er bringt einen Mastertitel mit. Er denkt doch sicher, dass er besser ist. Jemand sagt, ich mag klassische Musik. Aha, für den bin ich mit meiner Vorliebe für Unterhaltungsmusik wohl eine Banause. Auch im engsten Umfeld, wo man es eigentlich nicht erwartet, sind oft leidvolle Fantasien am Werk. Wenn die Frau nach vielen Jahren zu ihrem Mann sagt, ich weiß, für dich war ich ja immer die Dumme und Naive. Oder der Mann, der zur Frau sagt, ich weiß, du hast mich das ganze Leben lang für einen Versager gehalten, weil ich es nicht so weit gebracht habe wie dein Bruder. Die Tochter, die wie ein Blitz aus heiterem Himmel aus sich herauskriegt, ich weiß ja, dass ihr euch eigentlich einen Sohn gewünscht habt. Oder der Sohn, der bei der Familienberatung sagt, mein Vater war immer enttäuscht von mir, weil ich nicht studiert habe. Das sind zunächst einmal Fantasien. Oft jahrelang denkt man sich, was der andere über einen denkt und leidet vor sich hin. Der andere weiß das gar nicht und denkt sich vielleicht etwas ganz anderes. Friedemann Schulz von Thun hat einige Klassiker zur Kommunikationspsychologie geschrieben. In einem etwas anderen Zusammenhang trägt er die Frage, wir liegen auf der Beziehungslauer. Wir sind wachsam und erwarten, dass sich unsere Fantasien bestätigen. Wir kommen zur zweiten Phase. Die Fantasien scheinen sich zu bestätigen. Man meint jetzt genau zu wissen, dass der andere so oder so über einen denkt. Aus dem Ich glaube, der denkt sich das über mich, wird ein Jetzt weiß ich, der denkt sich das über mich. Bei den Israeliten lief das folgendermaßen. Die Fantasie stand im Raum, die wollen sich absetzen. Und nun bauen sie einen Altar. Schlussfolgerung, die wollen vollständig ihre eigene Sache machen. Die wollen ihre eigene Kultstätte. Und machen sich auch in der Religionsausübung selbstständig. Sie setzen einen Schlusspunkt hinter unsere gemeinsame Geschichte. Jetzt haben wir den Beweis. Es ist fatal, dass die Lauerstellung uns dazu verführt, ganz schnell einen Beweis für unsere Fantasien am Haken zu haben. In der Psychologie nennt man das selektive Wahrnehmung. Wir sind darauf programmiert, etwas ganz Bestimmtes zu hören, zu sehen und ihm einen bestimmten Sinn zu geben. Verblüffend ist dabei nur, dass der vermeintlich hieb- und stichfeste Beweis sich im Fall der Israeliten als irrig herausstellt. Sie sagen nämlich, wir haben das nur aus Sorge getan und zwar aus folgender Überlegung. Eure Söhne könnten morgen zu unseren Söhnen sagen, was habt ihr mit dem Herrn, dem Gott Israels, zu tun? Als Grenze hat der Herr den Jordan zwischen uns und euch gelegt. Ihr habt keinen Anteil am Herrn. So könnten eure Söhne, unsere Söhne davon abhalten, den Herrn zu fürchten. Deshalb dachten wir uns, wir wollen einen Altar errichten, nicht für Brandopfer und nicht für Schlachtopfer, Er soll vielmehr ein Zeuge sein zwischen uns und euch und zwischen den Generationen nach uns. Fällt uns etwas auf? Auch die 2,5 Stämme hatten ihre Fantasien. Die anderen könnten sagen, ihr gehört nicht dazu. So läuft es auch bei uns. Jemand geht an uns vorbei, ohne uns anzuschauen. Kolleginnen tuscheln beim Kopiergerät am Ende des Ganges. Eine schaut herüber. Oder sie bemüht sich, ja nicht zu mir zu schauen. Ich werde nicht eingeladen oder bekomme keine Karte aus dem Urlaub. Jetzt haben wir den Beweis. Die wollen mich mobben. Denen bin ich nicht gut genug. Die halten mich für dumm und unkultiviert. Wir kommen nun zur dritten Phase. Wir schmieden unsere Gegenstrategie und wehren uns. Das lasse ich mir nicht gefallen, dass der oder die so über mich denkt. Schauen wir wieder auf die Israeliten. Sie hatten scheinbar den Beweis, dass sich die anderen absetzen wollten. Und da bemächtigt sich ein Schreckensszenarium ihres Denkens. Zunächst verstehen wir gar nicht, was eigentlich los ist, aber die Israeliten sprechen es später selbst aus. Wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, wird sich sein Zorn morgen gegen die ganze Gemeinde Israel richten. Ist nicht sein Zorn über die Gemeinde Israel gekommen, als sich Achan treulos an dem Gut vergriffen hatte, das dem Untergang geweiht war? Also, der vermeintlich bewiesene, geplante Abfall vom Kult gefährdet ganz Israel. Das ist der Hintergrund für die Emotionalisierung. Da muss sich Israel ganz klar abgrenzen, um nicht mit den 2,5 Stämmen unter den göttlichen Zorn zu geraten. So die Logik dahinter. Daher müssen sie die 2,5 Stämme bekämpfen. Wir sehen, Fantasien erzeugen Gefühle. Gefühle fordern eine Reaktion heraus, ein Handeln, ein Verhalten. Manche reagieren entschuldigend, ja, ich weiß, dass ich ein bisschen dumm bin. Andere reagieren selbstbehauptend. Ha, von diesen studierten Eierköpfen, die nur groß reden, aber nichts können, lasse ich mir das nicht gefallen, dass die da auf mich herunterschauen und sich besser vorkommen. Hinter solchen Aktionen stehen Fantasien. Man denkt sich, man wüsste, was der andere sich über einen denkt und reagiert entsprechend. Nun kommt es zu einer abschließenden Phase, dem klärenden Gespräch. Bei den Israeliten kam es zu diesem befreienden Schritt. Bevor man die Waffen sprechen ließ, hat man noch miteinander gesprochen. Das war kein klärendes Gespräch nach Art der Lehrbücher mit Ich-Botschaften und so weiter. Nein, es ging ganz brachial zu. Man schmetterte den anderen einen Vorwurf ins Gesicht, ihr habt. Und dennoch ergab sich die Chance zur Erklärung. Am Schluss kann man richtig gehend den tiefen Seufzer der Erleichterung hören, dass sich die Angelegenheit so gut gelöst hat. Stellen wir uns vor, die Israeliten hätten, in der Überzeugung, im Recht zu sein und im Sinne Gottes zu handeln, die 2,5 Stämme bekriegt, erschlagen und zerstreut. Schulz von Thun sagt, für eine Verbesserung der Kommunikation geht es gar nicht darum, Fantasien so gut wie möglich auszuschalten. Im Gegenteil, dies ist weder möglich noch wünschenswert. Vielmehr finde ich es nützlich, etwas über Fantasien und den Umgang mit ihnen zu wissen, nämlich Fantasien über den anderen sind etwas von mir. Zweitens, sie können zutreffend oder unzutreffend sein. Drittens, es gibt 2 Möglichkeiten, mit Fantasien umzugehen. Sie für sich zu behalten und das eigene Verhalten danach auszurichten oder sie mitzuteilen und auf Realität zu überprüfen. Soweit Schulz von Thun. Nun sind solche klärenden Gespräche schwer, weil man ja nicht auf der Sachebene bleibt, sondern etwas sehr Persönliches zeigt. Etwas, das mit der eigenen Unsicherheit zu tun hat. Das ist schwer und scheint einem oft riskant. Etwas von sich zu zeigen, macht einen angreifbar. Darum belassen wir es zumeist bei üblichen Überlegenheitsgetue, Imponiergehabe und den heimlichen Bestrafungsaktionen für die Mitmenschen, von denen wir denken, dass wir wissen, was sie über uns denken. Es gibt viel unnötiges Leid, viel unnötigen Beziehungsstress, Belastungen durch Spannungen und Konflikte, weil wir denken, wir wissen, was sich der andere über uns denkt. Schauen wir doch noch einmal auf die Erleichterung der Israeliten, als es gelang, den Bann der Fantasien aufzulösen, indem man darüber redet. Vielleicht gelingt so etwas unter Freunden, vielleicht in der Familie, auch mit den Kindern. Vielleicht gelingt es sogar auch im beruflichen Arbeitsteam oder in Gemeindegruppen, wo dies besonders förderlich sein könnte, in denen es immer wieder knirscht und man nicht genau den Finger darauf legen kann, warum. Lasst mich zum Schluss die einfachen Sätze von Schulz von Thun wiederholen. Fantasien über den anderen sind etwas von mir. Sie können zutreffend oder unzutreffend sein. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Fantasien umzugehen, sie für sich zu behalten und das eigene Verhalten danach auszurichten, oder sie mitzuteilen und auf Realität zu überprüfen. Der Heilige Geist wird jede Bemühung um gegenseitiges Verstehen mit seinen Kräften unterstützen. Das kann bei mancher hartnäckigen Fantasie ein Hörwunder schaffen. Ja, in der Schule lernen wir zuerst denken, dann reden. Dieser Ratschlag ist wichtig und zumeist auch richtig. Heute lernen wir aber dazu, dass es oft noch wichtiger ist, zuerst reden, bevor man sich etwas denkt. Die Israeliten jedenfalls haben Gott gepriesen, dass sie miteinander geredet haben und nicht, weil sie dachten, sie wüssten genau, was sich die anderen dachten, ihre eigenen Landsleute niedergemetzelt und schwere Schuld auf sich geladen haben. Lasst uns, wo immer möglich, Fantasien klären und aus dem Weg räumen. Anstatt ein Leben lang in düsteren Gedanken zu schmoren und andere auf diese oder jene Weise zu bestrafen für etwas, was sich der andere nie gedacht und was er nie im Schilde geführt hatte.